Der Grafenegger Advent auf Radio Niederösterreich.
Otto Schenk, musikalisch begleitet von Rita Maria Nikodim, Gesang, Eva Maria Wallisch, Harfe und Heinz Wallisch, Gitarre, hat am 6. Dezember in der Reitschule des Schlosses Grafenegg Heiteres rund um Weihnachten gelesen. In der folgenden Stunde hören Sie eine Aufnahme dieser heiteren Bescherung und wir wünschen gute Unterhaltung.
Mein feierlichstes Weihnachtsfest. Es war in Kitzbühel. Wir hatten uns den Nachmittag des 24. Dezember als Reisetag erkoren und fuhren gegen 8 Uhr abends in Kitzbühel ein. Mein damals 3-jähriger Sohn, meine Frau und ich. Weihnachten ist ja schließlich ein Familienfest. Über Kitzbühel lag schon die Daunendecke der Feierlichkeit. Aus den Fenstern und Türen hörte man die stille heilige Nacht brummen. Wir suchten ein Lokal, um unser Familienfest zu begehen. Das war unmöglich, denn alle waren schon beim Feiern. Eine mitleidige Fischhändlerin reichte uns durch die sich schließende Tür gegen Entgelt ihre letzten 3 Rollmöpse, die notdürftig verpackt waren. Diese in der Hand kamen wir zu unserer unwirschen Zimmerfrau, die uns Gott sei Dank noch den Zimmerschlüssel reichte, bevor sie wieder zu ihrem Lichterbaum huschte. In diesem Zimmer sollten wir feiern. Es war kein sehr schönes Zimmer, muss ich sagen, denn damals war ich noch knapp bei Kasse. Allerdings kann ich mir bei den heutigen Kitzbühler Preisen noch kein besseres Zimmer leisten. Da wir kein Lichtlein zum Entzünden hatten, fühlte ich mich bemüßigt, ein altes Weihnachtsgedicht aufzusagen. Der Weihnachtstisch ist öd und leer, die Kinder blicken blöd umher. Da lasst der Vater einen krachen, die Kinder fangen an zu lachen. So kann man auch mit kleinen Sachen den Kindern große Freude machen. Nach diesem bescheidenen Gedicht aßen wir unsere Rollmöpse und gingen schlafen. Eigentlich war es mein schönstes Weihnachten.
Dein Leben wird kosten, nicht verwahrt.
Der Advent ist die schönste Zeit vom Winter. Die meisten Leute haben im Winter eine Grippe. Die ist mit Fieber. Wir haben auch eine, aber die ist mit Beleuchtung. 3 Wochen bevor das Christkind kommt, stellt Papa die Krippe im Wohnzimmer auf und meine kleine Schwester und ich dürfen mithelfen. Viele Krippen sind langweilig, aber die unsere nicht, weil wir haben mordstolle Figuren darin. Ich habe einmal den Josef und das Christkind auf den Ofen gestellt, damit sie es schön warm haben. Und es war ihnen zu heiß. Das Christkind ist schwarz geworden und den Josef hat es auf lauter Trimmer zerrissen. Meine Mama hat mich geschimpft und gesagt, dass nicht einmal die Heiligen von meiner Blödheit sicher sind. Wenn Maria ohne Mann und ohne Kind herumsteht, schaut es nicht gut aus. Aber ich habe Gott sei Dank viele Figuren in meiner Spielzeugkiste und der Josef ist jetzt Donald Duck. Als Christkindl wollte ich den Asterix nehmen, weil der ist als einziger so klein, dass er in den Futtertrog gepasst hätte. Da hat meine Mama gesagt, man kann doch als Christkindl keinen Asterix hernehmen. Da ist ja das verbrennte Christkindl noch besser. Es ist zwar schwarz, aber immer in einer Christkindl. Hinter dem Christkindl stehen 2 Ochsen, ein Esel, ein Nilpferd und ein Brontosaurier. Das Nilpferd und den Brontosaurier habe ich hingestellt, weil der Ochs und der Esel waren mir zu langweilig. Links neben den Stall kommen gerade die heiligen 3 Könige daher. Ein König ist dem Papa im letzten Advent beim Putzen heruntergefallen und war total hin. Jetzt haben wir nur mehr 2 heilige Könige und einen heiligen Batman als Ersatz. Normal haben die heiligen 3 Könige einen Haufen Zeug für das Christkindl dabei, nämlich Gold, Weihrauch und Püree. Oder so ähnlich. Von den unseren hat einer anstatt Gold ein Kaugummipapier dabei. Das glänzt auch sehr schön. Der andere hat eine Marlboro in der Hand, weil wir keinen Weihrauch haben. Aber die Marlboro raucht auch schön, wenn wir es anziehen. Hinter den Heiligen sind ein paar rothäutige Indianer und ein Kasinger Engel. Dem Engel ist ein Fuß abgebrochen, darum haben wir ihn auf ein Motorrad gesetzt, damit er sich leichter tut. Mit dem Motorrad kann er fahren, wenn er nicht gerade fliegt. Am Abend schalten wir die Lampen ein und dann ist unsere Krippe erst so richtig schön. Wir sitzen so herum und singen Lieder vom Advent. Mein Opa hat mir ein Gedicht von Advent gelernt und es geht so. Advent, Advent, der Bärwurz brennt, erst trinkt's ein, dann 2, 3, 4, dann haut sie mit dem Hirn an die Tür. Obwohl dieses Gedicht sehr schön ist, hat die Mama gesagt, dass ich mir es nicht merken darf. Im Advent wird auch gebastelt. Wir haben eine große Schüssel voll Nüsse und eine kleine voll Goldstaub. Darin wälzen wir die Nüsse, bis sie golden sind und das Christkindl hängt sie später an den Christbaum. Man darf nicht fest schnaufen, weil der Goldstaub ist total leicht und er fliegt herum, wenn man hinschnauft. Einmal habe ich vorher in den Goldstaub Anispulver hineingetan und wie mein Vater die erste Nuss darin gewälzt hat, tat er einen Nieserer, das ihn gerissen hat. Und sein Gesicht war golden. Und die Nuss nicht. Meinem Vater war es recht zuwider und er hat nicht mehr mitgetan. Er hat gesagt, dass bei dem Goldstaub irgendwas nicht stimmt. Und Mama hat gesagt, dass höchstens bei ihm etwas nicht stimmt. Ich habe mich sehr gefreut. Weil es war insgesamt ein lustiger Adventabend. Bis man schaut, ist der Advent vorbei und Weihnachten auch. Und mit dem Jahr geht es dahin. Die Geschenke sind ausgepackt und man kriegt bis Ostern nichts mehr. Höchstens, wenn man vorher Geburtstag hat. Aber eins ist gewiss, Der Advent kommt immer wieder. Ernst Lothar, die Tür zum Glanz. Von dem mit Rossen, Reitern und Genien geschmückten Haus auf dem Wiener Opernring war manche Jahre Geheimnis ausgegangen. Das ist die Oper, sagten die Kinder, wenn sie dann vorbeikamen. Es klang wie, hier wohnen die Zauberer. Was geschieht denn da drin, wurden sie von den Leuten gefragt, die mit Kindern im Sing-Sang-Ton sprechen. Während ihre Augen noch größer wurden, sagte Hansi, ich weiß nicht, und Agathe verbesserte, Theater spielen sie halt. Sie wusste es auch nicht. Als sie zu ahnen schienen, dass die Geheimnisse der Kinder die Selbstverständlichkeiten der Erwachsenen sind, versprach ich ihnen, sie dürften in die Oper. Mit anderen Worten, zum ersten Mal in ein richtiges Theater gehen. Bisher waren sie nur im Zirkus gewesen. Bedingung dafür war allerdings etwas Passendes, worunter ich weder damals noch heute den Ring der Nibelungen verstand. Wir mussten die Puppenfee abwarten. Ein Ballett, das für Generationen Wiener Kinder zu Weihnachten mit dem ersten Theaterbesuch identisch war. Auch Hänsel und Gretel war für denselben Nachmittag versprochen. Als ihnen die rosa Logenkarte gezeigt wurde, auf der gedruckt stand, wo sie sitzen würden, erster Rang rechts, Nummer 3, kam das Unbekannte greifbar auf sie zu. Sie küssten den rosa Zettel, hatten ihn abwechselnd den ganzen Tag bei sich, und als es Zeit zum Schlafen gehen wurde, stritten sie, wer ihn in der Nacht haben sollte. Ein Vergleich kam zustande. Hansi legte ihn unter den Kopfpolster, denn sie schlief meistens vor Agathe ein. Dafür sollte Agathe ihn während der Nacht haben, sobald Hansi eingeschlafen war. Mochte es nun Aufregung oder Tücke sein, an diesem Abend wurde Hansi nicht müde. Sie bekam nicht wie sonst kleine Augen. Sie wurde, je länger sie im Bett lag, desto munterer. Agathe sah es. Empört ließ sie, was Kraft der Vereinbarung nicht zu ändern war, geschehen. Zum ersten Mal erfahrend, wie schutzlos Verträge machen können. Aber um der jüngeren Schwester nicht den Triumph des Sieges zu gönnen, schloss sie die Augen, als wäre sie selbst schläfrig. Blinzelnd sah sie das Unrecht erhobenen Hauptes stolzieren, denn um sich wach zu halten, tanzte Hansi im Bett. Da schlief Agathe vor Zorn zuerst ein. Betroffen von dieser Wendung hörte die Jüngere zu tanzen auf und sah misstrauisch in das Nachbarbett. Schlief die Schwester wirklich? Sie wartete. Als Agathes Schlaf keinen Zweifel ließ, sprang Hansi aus dem Bett und schob den Zettel unter Agathes Polster. Danke, sagte Agathe. Was man mit Kindern erlebt, verändert sich. Ich würde es nie für möglich gehalten haben, wegen einer Nachmittagsvorstellung der Puppenfee eine Stunde zu früh vor geschlossenen Türen aufgeregt im Schnee zu stehen. Ich stand aber dort. Wird es schön sein, fragte Hansi, der Gewissheit wegen. Ja, schöner als der Zirkus, ja. Schöner als Weihnachten, ja. Schöner als... Sie suchte einen Superlativ und konnte ihn nicht finden. Da öffneten die Türen sich. Wir waren in dem fürstlichen Haus, schnell die marmorne Treppe hinauf, eine doppelflügelige Glastür sprang auf, ein Logendiener im braunen, goldbetressten, medaillengeschmückten Rock, den die mit Uniform unvertrauten Kinder für einen General hielten, wandte sich uns zu. Agathe überreichte ihm ehrerbietig die rosa Karte, die sie eng an ihre Brust gepresst hatte. Es riecht gut, sagte Agathe. Sie las den Theaterzettel, er zitterte ihr in der Hand. Es riecht nach Schokolade, erklärte Hansi und wollte, dass es anfange. Doch wir waren viel zu früh gekommen, der Saal füllte sich erst überall. Kinder, Kinder im Parkett, in den Rängen, aus 1000 bebenden Lippen brauste ihre Neugier, aus staunend weiten Pupillen schaute und brannte ihre Ungeduld. Im Voraus hingerissen warteten sie auf den Glanz und verbreiteten ihn selbst viel wärmer, als es die Spieler hinter dem vergoldeten Vorhang jemals konnten. Aber es sind fast nur Kinder da, sagte Hansi. Aber nur ihresgleichen schien ihr die minderere Gesellschaft zu sein. Die Klingel zum Anfang schrillte, der Saal glitt ins Dunkel. Noch bevor der Kapellmeister den Stab erhob, kam die Frage, auf die ich gewartet hatte. Den Kopf auf der Logenbrüstung wie auf einem Kissen, womit sie verbergen wollte, dass sie noch nicht groß genug war, um wie ihre Schwester aufrecht im Sessel zu sitzen, stellte Hansi die Hauptfrage der Kindheit im Glück. Wird es lang dauern? Die Geigen überhoben mich der Antwort. Übrigens beharrte sie nicht darauf, denn der Vorhang war aufgegangen. Das machte sie sprachlos. Hänsel und Gretel standen auf der Bühne in der durchsonnten Stube, beide ganz so wie im Märchenbuch. Sein Jäckchen war am Ellbogen geflickt. Sie trug rote Strümpfe in Strohschuhen. Ihr Spiel fing an, das freundliche, innige Spiel im deutschen Wald, dessen Baumrauschen tiefgrün und stille über den kleinen Dingen war, über den armen Eltern am Herd, über den verlassenen Kindern in der Nacht, über der Traurigkeit des Verirrtseins und dem Jubel des Sich-Wiederfindens. Leuchtkäfer flimmerten, Rehe gingen vorüber, Regenschirmpilze standen im Hintergrund, die verirrten Kinder sangen, ein Männlein steht im Walde, ganz still und stumm, es hat vor lauter Purpur ein Männlein um. In ihrer Verlassenheit nahmen sie einander an den Händen. Und die Hexe erschien, fahl beleuchtet ritt sie auf dem Besenstiel. Sonst hätte man nicht gewusst, dass es eine Hexe ist. Und am Schluss geschah ihr nach Verdienst. Der Schädel wurde ihr mit einer Axt zerspalten. Man konnte es hören, ritz, ratsch, sodass alles ein gutes Ende nahm. Wenn sie nicht gestorben sind, leben sie noch heute im deutschen Wald, wo es so innig zugehen konnte, dass keinem ein Haar gekrümmt wurde, nicht einmal von Bösewichtern. Als der Vorhang fiel, trat zwischen Hänsel und Gretel die Hexe und verneigte sich. Sie ist doch tot, sagte Agathe fassungslos. Sei nicht so dumm, sagte Hansi. Sie bedankt sich nur fürs Applaudieren, dann ist sie wieder tot. In der Zwischenpause gab es Schokolade, Torte und Mandelmilch. Als der Saal sich wieder verfinsterte, flüsterte mir Hansi, als könnte ich helfen, flehend zu. Es soll nie aufhören. Sei nicht so dumm, sagte Agathe zur Vergeltung. Da war sie, unsere gute Puppenfee. Jünger schien sie nicht geworden, seit ich sie zuletzt gesehen hatte. Wie lang war das her? So lang jedenfalls, dass ich sie nicht weniger unwiderstehlich gefunden hatte als jetzt die zwei, denen die Wangen glühten und die Brust zu eng wurde. Du schaust ja gar nicht, sagte Agathe. Ja, ich schaute. Ich sah den Engländer mit dem rötlichen Backenbart, in Salz und Pfeffer gekleidet. Er examinierte alles und kaufte nichts, wogegen ein Amerikaner mit Dollars nur so um sich warf. Machten sie im Ballett die Engländer immer noch zu Geizhälsen, die Amerikaner zu Geldsäcken. Urteile ändern sich, Vorurteile nie. Eine Spanierin war mit Kastagnetten hitzig, eine Tirolerin trug ein grasgrünes Hütchen, ein Russe tanzte in Kniebeuge, eine Ungarin schlug sich feurig auf die Schenkel, die Chinesin trippelte, die Japanerin handhabte den Fächer. Die Welt benahm sich, wie man es von ihr erwartete. Was sind das für Leute, fragte Hansi. Typen, sagte ich. Was ist das? Leute, die es nicht gibt. Psst, machte jemand in der Nebenloge. Eins, zwei, drei, zwölf. Die zeigerlose Uhr auf der Bühne schlug Mitternacht. Magisch überschüttet von rosafarbigen Schein erschien die Puppenfee. Und die Kinder tauchten atemlos in das Wunder. Leben kam in die leblosen Spielsachen, die Zinnsoldaten marschierten, die Schaukelpferde galoppierten, die Schachbrettfiguren tanzten, Kadrille, die Kegel stellten sich zu neunt auf, der Dragoner küsste die Tirolerin. Es war fabelhaft. Dann fiel der Vorhang auch über der Puppenfee. Endlos klatschten die Kinder Beifall, nur um noch ein bisschen länger bleiben zu können. Woher ist das rosa Licht gekommen, fragte Agathe draußen im Schnee. Ich hätte vermutlich sagen sollen, aus drei Scheinwerfern. Den Schein macht die Puppenfee, sagte ich. Nicht wahr? Sagte sie begeistert. Auch Hansi, die sonst gern widerspricht, gefiel die Antwort. Illusionen zu zerstören ist immer noch Zeit. Eine feine alte Dame hat mir handgeschrieben diese Geschichte geschenkt. Die Waldkapelle. Frau Justizrat Meierhofer aus der Großstadt wünscht, ihren Urlaub im südlichen Burgenland zu verbringen. Da sie wusste, dass der Andrang sehr groß ist, fuhr sie schon eine Woche vorher hin, um ein schönes Zimmer nach ihrem Geschmack zu suchen. Sie findet auch das Gewünschte vor und fuhr befriedigt nach Hause. Dabei fiel ihr ein, dass sie vergessen hatte, nach einem Wasserklosett zu fragen. Sie schreibt, bitte umgehende Nachricht, ob WC vorhanden ist. Der Bürgermeister las die Depesche und bekam nicht heraus, was die Bedeutung WC bedeuten sollte. Der Begriff WC war damals im Burgenland noch nicht geläufig. Er wandte sich daher vertrauensvoll an den Pfarrer des Ortes um Rat und Hilfe. Nach langem Hin und Her nahmen sie an, dass es sich um die erst kürzlich erbaute Waldkapelle handeln könnte. Erleichtert schrieb nun der Bürgermeister der Frau Justizrat Meierhofer folgenden Brief. WC ist vorhanden, liegt 6 Kilometer vom Dorf entfernt, im Tannenwald. WC ist Mittwoch und Samstag geöffnet. Es empfiehlt sich schon eine halbe Stunde vorher einzutreffen, weil der Andrang groß ist. Doch brauchen Sie keinerlei Angst zu haben, denn es sind 60 Sitzplätze vorhanden. Auch für Stehplätze ist gesorgt. Die Fremden sitzen auf der Galerie und können den Vorgang gut übersehen. Bei schönem Wetter geht die Sache im Freien vor sich. Samstag ist der Besucherstrom besonders stark, da die Handlung mit Orgelbegleitung ausgeübt wird. Die Akustik ist ausgezeichnet, die brausenden Töne sind 100 Meter weit zu hören. Außerdem liegt eine Bibel zur freien Benutzung vor. Hochachtungsvoll, der Bürgermeister. Zehelm, eine Weihnachtsgeschichte. Der alte Hilfinger, ein alter Pensionist, der Postbeamter in Rosenheim, den hat das Christkindl dieses Jahr ganz reichlich beschenkt. Die 6 Kinder des Hilfinger waren schon lang aus dem Haus und über ganz Deutschland verstreut. Mit den Besuchen hat es dieses Jahr eben nicht geklappt. Aber vergessen haben sie ihn, trotz allem natürlich nicht. Und alle haben ihm ein schönes Geschenk geschickt. Von der Lotte, die in Freiburg verheiratet ist und für die Antike schwärmt, hat er eine schöne Nachbildung der Venus von Milo bekommen. Bissel sehr nackt war sie schon. Aus Lüneburg von Xaverl, naja, der heißt jetzt Franz, weil seine Frau das Bayerische nicht aussprechen kann. Die kommt von da oben. Also, sie hat auch ein schönes Familienfoto geschickt. Da sind er und sie und die Kinder, Jens, der Uwe und der kleine Heike drauf, wunderschönen Silberrahmen. Die Rosel, die schon immer mehr ein praktischer Tipp war, hat ihm aus Fittach ein paar schöne warme Unterhosen geschickt. Und aus München vom Toni ist eine Originalradierung von den heiligen Affen gekommen. Der Jupp aus Köln hat ihm ein paar schöne warme Handschuhe geschickt. Und am heiligen Abend kam dann ein großes Paket von Peter aus Oldenburg mit einer elektrischen Heizdecke drin. Am ersten Weihnachtstag setzt Opa Hilfinger sich dann gleich hin, um sich für die schönen Geschenke zu bedanken, weil er als alter Beamter gelernt hat, dass man schnell, umsichtig und rationell arbeiten muss, hat er erst alle Umschläge geschrieben, hintereinander weg und dann gleich die Briefmarken drauf gepappt und dann hat er sich an die persönlichen, freundlichen Dankesbriefe gemacht. Leider ist dabei ein bisschen was durcheinander geraten. So hat die Lotte aus Freiburg, die mit dem antiken Dick und der Venus ganz erstaunt gelesen: Liebes Kind, vielen Dank für dein schönes Geschenk. Ich hab sie gleich mit ins Bett genommen. Und sie hat mich die ganze Nacht warm gehalten. Sowas habe ich mir schon immer gewünscht. Der Peter aus Oldenburg dagegen, der die Heizdecke geschickt hat, hat sich nicht weniger gewundert, wie er gelesen hat. Deiner kostbaren Weihnachtsgabe habe ich einen Ehrenplatz im Glaskasten eingeräumt und sie wird allgemein bestaunt. Die Rosel, die mit den warmen Unterhosen, ist auch ein bisschen blass beim Lesen geworden. Sie las: Ich habe sie gleich angezogen und habe mich heute Abend damit beim Oberbrauhaus gezeigt. Sie sind allgemein bewundert worden, besonders von der neuen Kassierin. Hoffentlich verliere ich sie nicht gleich. In Köln, wo die warmen Handschuhe her waren, kam der Sepp genauso ins Staunen beim Lesen von folgenden Zeilen: Da hast du mir wirklich eine große Freude gemacht und sie passen so gut auch um den Bauch und um den Hintern herum. Aber erst der Toni in München, der die Radierung Heilige Affen geschickt hat, hat vielleicht dumm dahergeschaut, als er Folgendes zu lesen bekam: Ihr seid wirklich alle sehr gut getroffen. Das Bild hänge ich im Wohnzimmer auf, damit ich eure lieben Gesichter immer vor mir habe. Naja, und der Franz Xaverl in Lüneburg, der das Familienfoto übersandt hat, der hat gleich ein paar kernige bayerische Flüche losgelassen. Schreibt doch der Vater: So ausdrucksvolle Affengesichter habe ich wirklich lang nicht mehr gesehen. Da kann man sich richtig vorstellen, dass der Mensch vom Affen abstammt. Da haben die Kinder dann beschlossen, dass sie mal nach ihrem Vater schauen müssen. Denn er scheint schon sehr wunderlich zu werden. Im Volkstheater war es für die Schauspieler wie eine Strafe, im Weihnachtsmärchen mitzuspielen. Die Texte waren haarsträubend blöd, das Buch war nur schnell zusammengeschludert, Proben gab es so viel wie gar keine, kaum auf der Bühne, und alles war wie ein Ritt über den Bodensee. Oskar Wegrostek nahm sich mit großer, selbstloser Mühe des schweren Unterfangens an, spielte selbst die Hauptrolle. Und erschwerend war auch noch, dass das ganze Weihnachtsmärchen von der Firma Julius Meindl gesponsert war. Die hatten damals noch das Geld. Am Schluss bestanden die auf eine Apotheose. Es sollte die Dekoration hinten auseinanderfahren und eine weiße, engelsgleiche Gestalt auf einem Podium mit vielen Geschenken nach vorne gleiten. Und Wegrostek sollte ausrufen: Wer ist's, den wir als Gast hier haben? Das Christkind ist's mit seinen Gaben. Ein Satz, den man schwer natürlich herausbringt. Darauf sollten diese Gaben an die Meindl-Angestellten, die im Publikum saßen, verteilt werden. Bei der Premiere hat der liebe Gott insofern ordnend eingegriffen, als die Dekoration klemmte und nicht auseinanderfahren konnte. Statt einsetzender Sphärenmusik hörte man hinten nur ein österreichisches Gemurmel der Bühnenarbeiter. Oder ich hatte den Scheißtrick, oder welche Arschlöcher. Die Hauptworte verstand man im Parkett. Ein Bühnenarbeiter hieb mit einem Hammer gegen die Arretierung, um das Auseinanderfahren doch noch zu ermöglichen. Inzwischen war der Kopf von Oskar Wegrosteck tiefrot angelaufen und geistesgegenwärtig dichtete er den Satz: Wer ist denn wir als Gast hier haben? Das Christkind ist mit seinen Gaben um. Wer ist's, der an die Türe pumpert? Das Christkind ist's mit seinem Klumpert.
Das war eine heitere Bescherung mit Otto Schenk, musikalisch begleitet von Rita Maria Nikodim Gesang, Eva Maria Wallisch Harfe und Heinz Wallisch Gitarre. Aufgenommen beim Grafenecker Advent 2012 am 6. Dezember in der Reitschule des Schlosses Grafeneck. Für die Technik war Anton Leitzinger verantwortlich, für die Aufnahmeleitung Gyeong Chu-Che. Chains shall be broken.